Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen und auch euch, die von zu Hause aus dabei sind. Das ist sehr schön, dass wir so viele heute sind. Und ich möchte euch hier vor Ort mal einladen, lasst uns einmal nochmal aufstehen. Könnt ihr zu Hause auch gerne machen, wie ihr mögt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Dieser Psalm ist die Perle der Psalmen. An geistlicher Tiefe steht er unerreicht da. Das hat mal ein Baptistenprediger gesagt, Charles Haddon Spurgeon, und tatsächlich ist das so, von allen 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben, da gibt es keinen, der so häufig gesprochen wird und auch wurde wie Psalm 23. Und ich glaube, wir kennen den alle. Einige können den auswendig, haben das vielleicht zur Konfirmation lernen müssen. Unsere Konfirmanden sind gerade auf dem Konfirmandenwochenende, da komme ich gerade her. Die haben auch den Auftrag, das zu lernen, weil das einer der bekanntesten Abschnitte ist, vielleicht sogar der bekannteste. Denn selbst Leute, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben, die kennen den, weil es Motive gibt, so auf Grußkarten oder so, oder einfach mal so kleine Versabschnitte, nur der Herr ist mein Hirte. Wird häufig auf Beerdigung gelesen, wegen Vers 4, so, ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Bisschen genauer übersetzt würde es heißen, ob ich auch wanderte im Tal der Todesschatten. Und deshalb dann dieser Gedanke, das passt vielleicht für Beerdigung ja auch ganz gut, wenn man im Angesicht des Todes sich trifft. Aber eigentlich hat dieser Psalm 23, würde ich zumindest sagen, viel mehr mit Leben zu tun als mit Tod. Denn hier geht es um Beziehung. Und zwar in unserem Leben mit Gott, dem Hirten. Und ihr könnt ja mal jeder für sich kurz überlegen, mit welchem Bild ihr vielleicht eure Beziehung zu Gott beschreiben würdet. Was wäre Gott? Wer bin ich da drin? In der Bibel gibt es ja mehrere so Metaphern in die Richtung, die so ein bisschen versuchen, das zu veranschaulichen. Vater und Kind gibt es ja ganz häufig. Gott der Vater und wir, seine Kinder zum Beispiel. Auch das Bild Herr und Knecht kommt darin vor. Oder ein bisschen krasser, auch wortwörtlich ausgedrückt, Herr und Sklave. Hirte und Schaf, das ist das, was hier benutzt wird von David. Und dann gibt es noch ein paar andere, so Töpfer und Ton zum Beispiel. Es gibt etliche. Und alle zusammen, die beschreiben so das große Ganze, weil Gott halt doch nicht greifbar ist und auch seine Beziehung zu uns nicht greifbar ist, versucht man so an mehreren Stellen das so ein bisschen abzugreifen, so ein bisschen zu veranschaulichen, dass er doch wie ein Vater ist und wir Kinder. Und auf der anderen Seite ist er doch der Herr und wir sind unter ihm. Und irgendwie ist er auch der Schöpfer, wie ein Töpfer. Und wir sind ja nur Ton, so wenig. Wir sind geschaffen und können dann ja auch so wenig mit unserem Schöpfer irgendwie streiten, wenn er uns zu was Bestimmtem gemacht hat. Alles Bilder, die da drin stecken. Und die einen sind uns lieber, hängt vielleicht auch an der Persönlichkeit. Und die anderen, die mögen wir dann nicht so gerne hören, aber alle gehören tatsächlich zusammen. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht so einseitig wird. Und David wählt hier jetzt das Bild eines Hirten für Gott. Und er macht das ganz persönlich, denn er sagt, der Herr, Jahwe, der Name Gottes, Gott ist mein Hirte. Das ist das, was er sagt. Nicht der Hirte, obwohl er ja der Hirte ist. Aber noch persönlicher, mein persönlicher Hirte. Er leitet mich, er passt auf mich auf, als wenn er mein Hirte ist, als wenn ich zu seiner Herde gehöre. Deshalb heißt es dann ja auch später in dem Psalm, du bist bei mir persönlich. Nicht nur er ist bei mir, du, Gott, bist bei mir wie ein Hirte. Und ich finde das total toll eigentlich. Und es wäre doch schön, wenn man genauso wie David das auch von vollem Herzen sagen kann. Gott, du bist mein Hirte. Mein Hirte. Nicht nur der Hirte für irgendwen. Oder ich habe mal gehört, du bist ein Hirte. Sondern Gott, du bist mein Hirte. Und ich möchte so mit uns den Psalm heute auch mal betrachten. Nicht nur so die schönen Formulierungen, die da drin stecken, und die sind auch schön, die man dann auf eine Grußkarte vielleicht auch schreiben kann und sich an die Wand hängen kann, sondern eigentlich, dass dieses Gott, mein Hirte, dass wir das in unser Herz schreiben können. Und wie gesagt, der Psalm ist sehr, sehr bekannt. Und vermutlich kennt ihr alle den, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und das auf eine persönliche Ebene auch mal ganz bewusst zu bringen. David selbst, der war ja Hirte. Das ist so sein Job gewesen, schon seit Kindheit an, als der Prophet Samuel ihn zum Beispiel zum König sein wollte. Ne? David ist derselbe wie David und Goliath, der König David, das ist der David hier. Als David ihn zum König salben wollte und den Auftrag hatte, da mussten zum Beispiel extra Boten geschickt werden, um David zu holen, denn er war bei der Herde als Hirte. Und er hütete die Schafe und das machte er Tag und Nacht. Der war richtig unterwegs, der war nicht zu Hause. Der lebte mit der Herde zusammen. Und David schreibt nun aus Sicht eines Schafes. Und das Ding ist, Schaf sein, das ist nicht besonders ruhmreich. Also Schafe sind besondere Tiere und ich habe euch mal ein Video mitgebracht, was ich euch zeigen möchte. Das ging eine Zeit lang so viral in den sozialen Medien und ich fand das sehr, sehr witzig. Vielleicht können wir uns das einmal kurz angucken.
Ты же нас любишь, животных. Абуш, отойди.
Нет, сам.
Он боится и так нас, отойди.
Я пойду.
Абуш, отойди.
Нет.
Такого маленького.
Потяни сейчас, сам. Вверх потяни. Ой, умничка, Риад, умничка. Ногу не сломай только ему. Умничка. За обе ноги. Молодец, Риад, умничка. Умничка. Все, операция удалась. Ой, дурак! Зачем? Мы часто замучаемся над тобой. Реально, баран.
Орла.
Also, wie gesagt, nicht sonderlich ruhmreich. Und David sagt nun, ich bin das Schaf. Das war Russisch, glaube ich, übrigens. Ich habe mir das übersetzen lassen im Vorwege. 2005 hat der Spiegel Folgendes berichtet. Überschrift, Schafe begehen Massenselbstmord. Und dann hieß der Kurzartikel so. Hunderte türkischer Schafe sind Zeitungsberichten zufolge freiwillig von einer Klippe in den Tod gestürzt. Während ihre Hirten gerade Pause machten, seien 400 Tiere ihrem Leittier gefolgt und in eine Schlucht gesprungen. Den Angaben zufolge bewahrten die ersten Tiere, also diese 400, ihre nachstürzenden 1100 Artgenossen vor dem Tod, weil ihre Körper die Wucht des Aufpralls abfederten. Also das, was hier passiert ist, ein Schaf, was irgendwie das Sagen hatte, das dachte sich klugerweise, ich springe einfach mal jetzt runter. Und alle anderen Schafe dachten sich klugerweise, gute Idee, mache ich jetzt auch. Und dann ist die ganze Herde, 1500 Schafe, darunter gefallen. 62.000 Euro Schaden und die Tiere tot, weil die Hirten nicht aufgepasst haben. Vielleicht kennt einer von euch aus den 90ern dieses Spiel Lemmings? Weiß das jemand noch? Habt ihr Computer gespielt in der Zeit? Ich schon. Okay, also das ist genau dasselbe. Ne? Einer geht vor, alle anderen hinterher. Egal, was der Erste macht, wenn der Erste runterstürzt, alle hinterher. Das sind Schafe, die bringen solche Aktionen. Philipp Keller, das ist ein Pastor gewesen, der auch Hirte war. Ich glaube, der hat in den 70er Jahren ungefähr ein Buch geschrieben aus seiner Erfahrung als Hirte in Afrika und später in Kanada, meine ich. Und hat das zusammengebracht mit seiner Erfahrung als Pastor dann. Der schrieb Folgendes. Ängste, Zaghaftigkeit, Eigensinn, Dummheit und viele unserer schlechten Angewohnheiten sind mit denen von Schafen vergleichbar. Ja, und solche Bilder hat David vermutlich nun im Kopf, wenn er sagt, ich bin ein Schaf eigentlich und ich brauche einen Hirten. Denn er kennt das ja aus dem echten Hirtenleben. Er kennt solche Aktionen, er hat das alles erlebt. Und er weiß, was passiert, wenn der Hirte mal nicht aufpasst, kommen die auf dumme Ideen. Kein Tier muss so aufwendig gepflegt werden wie ein Schaf, muss so geordnet werden wie ein Schaf. Die haben irgendwie ganz besondere Bedürfnisse. Die haben auch keine große Orientierung. Ein Hund zum Beispiel, wenn du den aussetzt, der kommt ja irgendwann wieder zurück. Ein Schaf, wenn du das aussetzt, das ist halt ausgesetzt. Das kommt nicht mehr zurück. Das ist dann da einfach. Es kann sich auch nicht selbst helfen, das haben wir in dem Video ja gerade gesehen. Und deshalb ist es notwendig, dass der Hirte ständig auf die Herde schaut. Ständig, Tag und Nacht war David da. Der lebte unter ihnen. Von Gott heißt es ja in einem Psalm, der dich behütet, der schläft nicht. Der Herr ist mein Hirte, der dich behütet, der schläft nicht. Psalm 121 ist das. Und David erkennt nun, ich bin irgendwie wie ein Schaf. So. Und Gott wiederum, der greift aber auch in mein Leben ein wie ein Hirte. Und wenn der Hirte sich kümmert um mich, dann mangelt es dem Schaf an nichts. Ich glaube, das ist die Aussage in diesem ganzen Psalm, die am herausforderndsten ist. Das steht ja, mir wird nichts mangeln. Das haben wir gerade gehört und ihr habt ja auch mitgesprochen. Mir wird nichts mangeln. Wenn man das im Hebräischen mal übersetzt, dann bedeutet nichts, nichts. Nichts, gar nichts. Mir wird nichts mangeln. Und das ist ja schon krass. Ich hatte in der Grundschule eine Freundin, die, wir sind zusammen aufgewachsen, so von Krankenhaus an, haben sich unsere Mütter da kennengelernt und die kannte ich dann mein ganzes Leben. Und ich bin, irgendwann mal standen wir zusammen und ich weiß noch ganz genau, sie war 2 Tage älter und klüger. Und ich meinte so zu ihr, hier, sag mal, unsere Eltern, ne? Die müssen doch Millionäre sein. Weil die haben so viel Geld. Also, wir haben ja alles, was wir brauchen, so nach dem Motto. Und sie guckte mich an, klüger und älter, und meinte, nein, sonst wären sie ja Millionäre. Und ich, ha, das stimmt. Guter Punkt. Aber das Ding ist, ich dachte das wirklich, also ich habe mir das so zusammengereimt, weil ich irgendwie, ich hatte alles, was ich brauche. Das war zumindest mein Gefühl. Gut, es waren etliche Sachen, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie gebrauchen könnte und was es so alles gab. Ne, das war halt Grundschule, ich weiß nicht, 3. Klasse oder sowas. Also da wäre viel mehr drin gewesen und meine Eltern waren definitiv keine Millionäre, definitiv nicht und ihre auch nicht. Aber meine Wahrnehmung war die, ich hatte ja keinen Mangel und sie ja auch nicht. Wir hatten doch irgendwie alles, uns ging es doch gut, so ungefähr. Also sehr, sehr kindlich, sehr naiv. Bei David war das anders. Hirte sein, das bedeutete ja, dass du kein Leben im Überfluss führst. Und auch dann, ich hatte ein Bett gehabt zu Hause, er hat draußen übernachtet. Also David hatte durchaus eine bessere Wahrnehmung als ich da. Wurde von Feinden verfolgt, das kannte er in seinem Leben. War Staatsfeind Nummer 1, richtig? Und ihr habt das vielleicht jetzt gerade in den Nachrichten gehört, dass ja einer der russischen Oppositionellen, so heißt das, genau, Nawalny, der ist ja jetzt verstorben in Haft, ging ja lange durch die Medien. Das entspricht David ein Stück weit. Der war richtig die Feindfigur für Saul eine Zeit lang, den damaligen König, sein Vorgänger. Und der wusste es, was es heißt, ich werde verfolgt und ich könnte auch umgebracht werden. Ich könnte gefangen genommen werden. Ich könnte sterben. Gab eine Familienfehde. Einer seiner Söhne wollte ihn töten. Das ist ja richtig bitter. Eines seiner Kinder ist gestorben, ganz, ganz jung. Er kannte das, persönliche Verluste, und er kannte eigentlich auch Mangel. Und trotzdem, mir wird nichts mangeln. Denn der Herr ist doch mein Hirte. Das ist eine richtig starke Aussage. Vor allen Dingen, weil es nicht von einem Kleinkind kommt, wie ich damals, sondern von jemandem, der Lebenserfahrung hat. Und er weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist und dass da durchaus Sachen sind, die einen richtig Sorgen machen. Ich habe eben gerade mit dem Hebräischen so ein bisschen gewitzelt, mit dem Nichts und so. Aber es ist schon so, manchmal gehen in Übertragungen so ein paar Sachen verloren an Bedeutung. Das liegt auch daran, dass im Hebräischen die Zeitformen anders sind als im Deutschen. Also die kennen das nicht so mit Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart und dann verschiedene Fälle. Und vielleicht kennt ihr so diesen Namen Gottes, wo Gott sich Mose vorstellt und das dann immer heißt, ich bin, der ich bin. Ja, ich bin, hat dich gesandt. So sollst du dich vorstellen. Und dann wird das auch manchmal übersetzt ins Deutsche, ich werde sein, der ich sein werde. Und daran merkt man, das ist so ein bisschen tricky, ist nicht so einfach zu übersetzen. Das, was dahinter steckt, ist ja, Gott ist ewig. Das kannst du in Zeit nicht fassen. Es ist sowohl der Gott, der war, es ist auch der Gott, der ist, und es ist der Gott, der auch immer sein wird. Und um diese Ewigkeit zu beschreiben, benutzen dann viele immer dieses Ich werde sein, um so ein bisschen diese Perspektive aufzumachen. Deshalb der Herr, Jahwe steht da, Jahwe ist mein Hirte, also der ewig ist, ist mein Hirte. Und genauso geht es dann weiter. Dann heißt es, mir mangelte nichts oder mir mangelt nichts oder mir wird nichts mangeln. Diese drei Varianten kann man übersetzen und eigentlich ist es alles. Mir mangelte nichts, mir mangelt nichts oder es an nichts und es wird mir auch nichts mangeln. Nie. Und das macht es noch krasser, die Aussage. Der ewige Gott ist mein Hirte und ich hatte keinen Mangel, werde ihn nicht haben und habe ihn im Moment nicht. Das ist das, was David hier ausdrückt. Kein Mangel in meinem Leben mit diesem Hirten, weil der Hirte sich ja kümmert. Und das ist eine Grundentscheidung, die man dann auch treffen muss. Verlässt man sich auf den Hirten oder denkt man, als Schaf man ist schlauer? Und wir haben jetzt gesehen, was ein Schaf macht, wenn es denkt, es ist schlau. Und wir haben das auch gehört, wenn du einem anderen Schaf hinterherläufst, dann kann es auch übel enden. Und mal so als Gedanke, kann es sein, dass man alles haben könnte, was man braucht? Kann es sein, dass du alles hast, was du brauchst, obwohl man nicht alles hat? Kann man ja mal drüber nachdenken. Kann es sein, dass du alles hast, was du brauchst, obwohl du gar nicht alles hast? Wasser zum Beispiel wird ja hier auch beschrieben, du führst mich zum frischen Wasser. Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Gibt ja auch abgestandenes Wasser, ne? Oder schmutziges Wasser, dreckiges Wasser und so eine eklige Pfütze, wo sich alles tummelt, wo du krank von wirst, wenn du davon trinkst als Schaf, weil da irgendwelche Keime drin sind oder Bakterien oder Parasiten, mit denen du dich infizierst. So ein Schaf im Zweifel würde tatsächlich das erstbeste Wasser nehmen, wenn es Durst hat. Das, klar, kann das ja gar nicht auseinanderhalten. Es nimmt das Erstbeste und sich dann ein bisschen wundern, warum es krank wird. Vielleicht wundert es sich auch nicht, weiß ich nicht. Der Hirte wiederum, der hat einen anderen Blick. Und jetzt heißt es vom Hirten, der bringt mich zum frischen Wasser. Zu dem, was mich wieder lebendig macht, was mir Kraft gibt, was gesund vor allen Dingen für mich ist. Und ich glaube, mindestens deshalb, auch dieses Zitat, an geistlicher Tiefe steht dieser Psalm unerreicht da. Ich glaube, da steckt ganz, ganz, ganz viel Weisheit von Gott drin, Lebenserfahrung von David und wirklich etwas, worüber man nachdenken kann. Schafe brauchen einfach eine gewisse Ordnung und wir brauchen das auch. Wir können das manchmal nicht selber halten. Und wir haben manchmal auch nicht den Überblick, den Gott hat. Und wir würden dazu tendieren, auch wenn wir irgendein Bedürfnis haben, das Nächstbeste zu nehmen, von dem wir denken, das stillt das. Wir würden das schmutzige Wasser tatsächlich nehmen. Weil wir das manchmal gar nicht unterscheiden können. Wir können das von außen gar nicht sehen. Der Hirte, der kennt die Umgebung, der weiß das. Was ich auch gelesen habe, in diesem Buch von dem Philipp Keller, das fand ich damals ganz spannend, weil ich es nicht wusste. Wenn Schafe ohne Hirten unterwegs sind oder lange alleine gelassen werden, dann verwüsten die ihre ganze Umgebung. Ich dachte immer, so ein Schaf ist halt so ein kleines Schaf, ne, so ganz süß und tut nichts. Aber wenn die ungeordnet einfach irgendwo gelassen werden, die haben den Hang, alles abzugrasen. Und zwar so tief bis zu den Wurzeln. Und am Ende ist alles kaputt. Das ist das, was ein Schaf oder eine Schafsherde hinkriegen würde, auf lange Sicht alleine. Es würde komplett alles zerstören, damit sicher selbst auch, weil so die Nahrungsgrundlage verloren geht. Und alles ist kaputt. Das ist ja etwas, wofür wir Menschen ja durchaus auch nicht unbekannt sind. Dass wir gerne mal alles abgrasen und uns dann wundern, dass nichts mehr da ist. Schafe auch. Wenn ein Hirte jedoch die Herde leitet, dann sind die sogar gut für ihre Umgebung. Ne? Dann machen die überall so ein bisschen hin, so ein bisschen Dünger, dann blüht das auch auf, das Unkraut wird weggegessen in einem guten Maße, sodass das unter der Grasfläche dann bleibt und den Dingen, die nützlich sind. Aber dafür muss eine gewisse Ordnung da sein, die das Schaf selber nicht halten kann. Und im Miteinander der Schafe läuft das auch ähnlich. Wenn es da Konflikte gibt, dann gewinnt der Stärkere, wenn der Hirte nicht einschreitet. Und ich möchte euch mal eine kleine Passage lesen, auch aus dem Alten Testament. Das ist der Prophet Hesekiel, von dem wir das haben. Da wird genau das ganz, ganz gut beschrieben. Hesekiel 34, ab Vers 17 lese ich. Gott sagt da, und was dich angeht, meine Herde, so spricht Gott der Herr, ich werde Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen Widdern und Böcken. Reicht es euch nicht, die besten Weiden für euch zu haben, müsst ihr auch noch den Rest zertrampeln. Reicht es euch nicht, das beste Wasser für euch zu haben, müsst ihr das Restliche mit euren Füßen verschmutzen. Meine Schafe müssen fressen, was ihr zertrampelt habt und müssen das Wasser trinken, das ihr mit euren Füßen schmutzig gemacht habt. Deshalb spricht Gott der Herr, ich selbst will zwischen den fetten und den mageren Schafen Recht sprechen. Denn ihr drängt die Schwachen mit der Seite und mit der Schulter weg und stoßt mit den Hörnern, bis ihr sie hinausgetrieben habt. Ich will meine Herde befreien, sie sollen nicht länger zur Beute werden und ich spreche Recht zwischen den einzelnen Schafen. Und danach setze ich einen einzigen Hirten bei ihnen ein, der für sie sorgen soll, mein Diener David. Er wird für sie sorgen und ihnen ein Hirte sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und mein Diener David wird ein Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, Jahwe, habe gesprochen. Das ist ein Bild auf Jesus hin. David übrigens, von dem wir den Psalm haben, der ist zu dieser Zeit, wo Hesekiel das geschrieben hat, der ist schon lange tot. Also es geht nicht um David. Und das kriegt man manchmal schwer zusammen, aber es kann gar nicht um David gehen. Und allen damals war das auch klar, als diese Prophezeiung von Hesekiel kommt, dass es nicht David sein wird, sondern es war die Hoffnung auf ein Nachkommen Davids. Es war immer die Hoffnung auf einen, der so ähnlich ist wie David, nur größer, nur besser. Einer seiner Nachkommen, darauf lag die Hoffnung, damit das Chaos der Menschen, was die so anstellen, und wir haben das gerade so ein bisschen beschrieben, gelesen, damit das Chaos der Menschen wieder gerichtet wird. Damit da ein Hirte kommt, der das wieder in Ordnung bringt. Und Jesus wiederum, der das ja erfüllt, also ein Bild auf ihn hin, der sagt von sich ja genau das, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte sogar opfert sein Leben für die Schafe. Der opfert sich komplett auf. Das ist der gute Hirte. Ein paar Verse davor heißt das, wenn der Hirte seine Herde versammelt hat, dann geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Es wird persönlich wieder. Mein Hirte, ich weiß, wer mein Hirte ist, wer mein Gott ist. Es gibt ja gute und schlechte Hirten. Also wenn jetzt so eine Herde die Klippe runterstürzt, das ist das Paradebeispiel für einen schlechten Hirten, wenn die Pause machen und sich um nichts scheren. Das hätte nicht passieren dürfen. Gab vermutlich ziemlich Ärger auch. Jesus wiederum, der gute Hirte. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und zwar das Leben im Überfluss, sagt er auch. Damit sie Leben haben, nicht die Klippe runter, sondern ich tue alles bis dahin, dass ich mich selbst aufopfer, damit sie das Leben haben, im Überfluss. Mir wird nichts mangeln. Deshalb ja auch immer dieser Ausspruch, folg mir nach. Das ist das, was Jesus ja zu den Jüngern immer sagt. Folg du mir nach. Komm mit, ich bin Hirte. Ganz kurz noch, man kann sehr, sehr lange über diesen Psalm sprechen, aber es gibt sehr viele Ideen zu Stecken und Stab. Vielleicht haben das einige von euch auch schon mal gehört. Dass so die klassische Sicht ist, dass der Stecken eigentlich als Waffe auch benutzt wird, also wie so ein Knüppel oder wie was du werfen kannst, oder so, womit du dich wehren kannst, wo du die Herde verteidigen kannst. Und der Stab, der Hirtenstab wiederum, ist dafür da, den Weg zu weisen. Hat dann auch so in den meisten Abbildungen so einen kleinen Bogen, so gab es früher auch, dass die so ein bisschen geformt waren oben, dass man die Schafe damit auch leiten konnte. Ganz simpel, auch gibt auch die Idee, vielleicht war das ja nur ein Teil, was er hatte da, also ein Gesamtstab oder sowas mit zwei Enden, wer weiß das. Aber Gott schlichtweg hat die Mittel und die Fähigkeiten, seine Herde zu schützen und zu umsorgen. Gott kann. Der Hirte kann alles. Und er ist mehr als vorbereitet dazu. Und wenn da ein Angreifer käme, dann könnte er verteidigen, dann könnte er kämpfen für seine Herde. Bis dahin, dass er sagt, ich würde mich sogar opfern für die Herde. Und wenn er leiten muss, dann hat er die Mittel zu leiten. Es gibt so eine Sache, die habe ich von einem Hirten dann mal mitbekommen. Ein Hirte damals, ich glaube, das läuft heute noch immer so, mit dem Hirtenstab, der so geformt ist. Wenn du ein Schaf leiten möchtest, weil das auf Abwege geraten ist oder irgendwie falsche Richtung oder so, dann schubst du das eigentlich nicht von hinten oder gibst da die ganze Zeit einen Klaps oder irgendwie sowas, sondern die beste Möglichkeit, ein Schaf zu leiten, ist, mit deinem Stab hebst du den Kopf an, weil das Schaf die ganze Zeit nach unten guckt und eiert dann so ein bisschen vor sich hin. Aber wenn du den Kopf anhebst des Schafs und ihm zeigst, wo du lang willst, dann kann es folgen. Ein tolles Bild eigentlich. Weil wenn Gott mal unsere Perspektive ändert, und das tut er manchmal auch ein bisschen mit Gewalt, so mit dem Hirtenstab, dann ist es tatsächlich leichter, ihm zu folgen, sich führen zu lassen, wenn wir uns auf ihn wieder ausrichten und nicht in unserem kleinen Dings herumeiern. Könnt ihr das Bild ein bisschen greifen? Das fand ich ganz, ganz spannend eigentlich. Und wenn wir nun nachfolgen, dann ist der Hirte ja mit uns unterwegs oder wir mit ihm, manchmal hinter uns, manchmal neben uns, vor uns, wie auch immer. Und er leitet uns dann zur Weide. Das sind ja diese ersten drei Verse in dem Psalm. Tröstet auch durch das Tal hindurch. Da geht er ja auch mit. Übrigens, das Tal des Todesschattens. Es ist ja nicht das Tal des Todes. Es ist ja das Tal des Todesschattens. Ich weiß nicht, wie viel Angst du so hättest vor einem Schatten eines Messers. Der Schatten selber kann dir ja nichts tun. Der Schatten von der Schlange tut dir ja nichts. Die Schlange würde dir was tun, aber hier ist es nur der Schatten, der manchmal auf uns fällt und der uns durchaus Angst macht, weil wir würden ja sagen, da wo der Schatten ist, wo der Schatten des Messers ist, das Ding steckt schon fast in mir drin, so gefühlt. Wo der Schatten der Schlange ist, da ist die Schlange nicht fern. Das ist ja das, was uns wirklich Sorge macht. Aber Gott tröstet da durch und geht mit durch. Und er geht auch nicht immer drum herum, sondern er geht durch. Und dann die letzten beiden Verse, bringt er uns ja nach Hause zu ihm. Dann geht es ja ins Zelt oder in seinen Wohnort. Ne? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, schenkst mir voll ein und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist so das Ende. Uns steht nun kein Feind unmittelbar gegenüber, kein feindliches Heer, das ist ja das Bild da drin. An anderen Teilen der Erde ist das schon der Fall, das wissen wir auch. Bei uns nun gerade nicht, aber trotzdem stehen uns ja Dinge gegenüber oder auch bevor. Vielleicht einfach der nächste Streit mit XY, der immer kommt, zu Hause, keine Ahnung, bei der Arbeit. Oder der nächste Arztbesuch ist manchmal auch ein Feind. Eine Prüfung oder irgendwelche Gespräche mit dem Chef, die unangenehm sind. Oder einfach der nächste Tag, das ist auch manchmal so, dann steht etwas gegenüber. Und im Angesicht dessen versorgt Gott uns. So endet dieser Psalm. Es beginnt ja mit, mir wird nichts mangeln. Und eigentlich ist es genau derselbe Schluss wieder. Gott versorgt uns, unser guter Hirte, mein persönlicher guter Hirte und dein persönlicher guter Hirte, bei dem wir sicher aufgehoben sind, der uns sogar mit nach Hause nimmt zu sich. Und mir wird nichts mangeln, sagt David. Zum Ende, ich möchte euch einen Bibelvers noch lesen, der das, finde ich, toll zusammenfasst. Petrus hat es geschrieben, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 25. Früher seid ihr umgeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Das ist eine tolle Formulierung. Nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Und ich möchte uns das heute mal mitgeben. Der Herr ist dein Hirte, der Beschützer deiner Seele, der Beschützer unserer Seelen. Und bei ihm ist so viel, da ist so viel Tiefe drin, kann man ein Leben lang drüber nachdenken. Vielleicht nehmt ihr das mit in die Woche. Ich habe mich ja schon damit beschäftigt, jetzt 2 Tage. Ich nehme es definitiv noch mit in die Woche. Und ich glaube, das sind Schätze, auch wenn das so Standards, so Basics sind, Psalm 23. Es hat einen Grund, warum der auswendig gelernt wird und warum der so bekannt ist. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du unserer Hirte bist und dass du der gute Hirte bist, der die Umgebung kennt, der jedes einzelne Schaf kennt, der es gerufen hat bei seinem Namen und wo wir hingehören dürfen. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten auf unserem persönlichen Weg mit dir, dass du uns leitest, dass wir uns auch leiten lassen und dass du uns auch mal richtig ordnest, wo uns das fehlt oder die Perspektive änderst, wo wir sie verloren haben, wo wir uns um uns selbst drehen, dass du uns neu ausrichtest. Und ich danke dir, dass du das tust, selbst wenn wir das gar nicht möchten und wenn wir das gar nicht sehen, weil du den besseren Blick hast. Und ich möchte dich auch für jeden von uns bitten, der ja das Gefühl hat, dass da gerade Feinde gegenüberstehen, dass es unruhig ist, dass vielleicht auch das finstere Tal gerade durchschritten wird, das Tal der Todesschatten, dass du auch da durchführst und dass du uns begleitest und in diesem Moment ganz eng jeden Einzelnen an dich ranziehst. Und ich danke dir, dass du das machst, weil du der gute Hirte bist. Amen.